Free FM.
Ich traf mich mit Dr. Wolfram Wette im Rahmen der Friedenswochen kurz vor seinem Vortrag Ernstfall Frieden im Deutschen Gewerkschaftsbund Haus, im Hauptquartier sozusagen der Gewerkschaften in Ulm, und habe mit ihm über seine Arbeit als Schriftsteller, Historiker und Friedensforscher gesprochen.
Ja, vielen Dank, dass ich Gelegenheit bekomme, ein bisschen was zu sagen. Wir haben ja heute den 2. September des Jahres, und wie viele, die sich in den Gewerkschaften etwas auskennen, wissen, ist der 1. September eines jeden Jahres traditionell der Antikriegstag, an dem die Gewerkschaften ein Bekenntnis zum Frieden ablegen und sich mit aktuellen Bedrohungen des Friedens auseinandersetzen. Das ist jetzt hier auch in Ulm organisiert vom Deutschen Gewerkschaftsbund und findet im Rahmen einer Ulmer Friedenswoche statt, die sicherlich eine Menge interessanter Beiträge zum großen Thema Frieden anbietet.
Im Rahmen der Friedenswochen, auch die letzten Jahre, konnte ich beobachten, dass aktiv an Frieden nur Menschen über 35 Jahre interessiert sind, also die aktiv für den Frieden einstehen und sich engagieren. Anders wie zum Beispiel bei der Fridays for Future Bewegung, wo junge Menschen sich für ihre Zukunft interessieren und sich auch engagieren. Warum ist das beim Frieden nicht der Fall? Woran könnte das liegen?
Dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Einmal habe ich die erste Friedenswoche in Waldkirch, wo ich wohne, in der Nähe von Freiburg, im Jahr 1978 organisiert. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Und da ist es uns gelungen, alle relevanten politischen Parteien am Ort, die beiden Kirchen und die großen Vereine zu gewinnen, mitzumachen. Das war also sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Ereignis, an dem dann auch Menschen aus allen Altersgruppen teilgenommen haben. Und so würde ich auch hier sagen wollen, das ist nicht von vornherein festgelegt, zu sagen, wer da sich engagieren will oder wer sich nicht engagieren möchte, sondern es kommt immer darauf an, wer packt das an, wie packt das an und vermag er auch, jüngere Leute mitzuziehen. Das heißt ja nicht Friedensjahr, das ist den meisten jungen Leuten zu lang. Die wollen kürzere Aktionen haben mit Beginn, Durchführung und Ende. Und das muss man dann heute so anbieten und dann kommen die Jungen auch. Aber es steckt ja viel mehr hinter Ihrer Frage, ob die jungen Leute überhaupt noch begreifen, was ein gesicherter Friede in Europa bzw. in der Europäischen Union, was für ein riesiger Wert das ist. Die Älteren, die entweder Krieg oder Nachkrieg erlebt haben, die wissen das aus ihrer eigenen Vita heraus zu schätzen. Die haben, sagen wir mal, einen sehr emotionalen Zugang auch zum Thema Krieg und Frieden. Und für die ist ganz klar, dass das mit das höchste Gut ist, für das wir eintreten müssen. Und da könnte es sein, dass das bei jüngeren Generationen nicht mehr so präsent ist. Und dazu sind auch Friedenswochen da, dass man zum Beispiel auch mal einen geschichtlichen Rückblick macht und zeigt, wie frühere Generationen mit der Geißel des Krieges bedroht waren und wie dann nach 1945 in der ganzen deutschen Gesellschaft doch viel gelernt werden konnte in Sachen Frieden. Und das ist ja das Thema meines heutigen Vortrages hier in Ulm. Was haben die Menschen, nicht was sollten die Menschen aus der deutschen Geschichte lernen oder was können sie aus der Geschichte lernen, sondern ich gehe der Frage nach, was haben sie tatsächlich gelernt? Was haben sie gelernt? Und das ist keine Kleinigkeit. Die Mentalität der deutschen Gesellschaft hat sich nach 1945 fundamental geändert und heute ist für die allermeisten Menschen Frieden eine große Selbstverständlichkeit. Das war früher ganz anders. Da war männlicher Heroismus und kriegerisches Gehabe und Uniformen und Getöse war Bestandteil der deutschen, besonders der preußischen Mentalität. Und da hat sich ein riesiger Wandel vollzogen, den ich sehr positiv bewerte.
Also kann es auch sein, dass der Krieg oder Krieg allgemein zum alltäglichen Bild oder sehr alltäglich geworden ist. Nach der Wiedervereinigung und den Einmarsch in Serbien ist ja Deutschland auch seitdem wieder regelmäßig an Kriegen beteiligt. Doch medial kommt das irgendwie nicht so ganz rüber für mein Verständnis. Wenn man sich die Berichterstattung anschaut, wird immer von humanitären Einsätzen, Friedensmissionen und Peacekeeping Operations, friedenserhaltende Maßnahmen gesprochen. Muss sich da das Wording auch ändern, damit mehr Leute verstehen, da passiert Krieg, da werden Menschen getötet?
Da sprechen Sie ein allgemeines Thema an, das uns in der Geschichte immer wieder entgegentritt. Ich kann jetzt als Historiker, der sich viel mit historischer Friedensforschung in seinem Leben beschäftigt hat, Ihnen sagen, dass es sozusagen ein Gesetz gibt, immer wenn politische Spannungen steigen oder gar wenn Kriege vorbereitet wird, wird erbarmungslos gelogen. Man kann das gar nicht weniger drastisch ausdrücken.
Bei der Jagd und im Krieg wird am meisten gelogen.
Ist auch am meisten gelogen. Aber auch schon in den Spannungszeiten vorweg wird gelogen. Sie müssen sich mal vorstellen, es hat ja noch nie einen Spitzenpolitiker gegeben, der angekündigt hat, nächste Woche greifen wir das Nachbarland an. Sondern alle Beteiligten haben sich immer verteidigt. Die führenden Leute haben es immer hingekriegt, das eigene Land als das Angegriffene hinzustellen, auch wenn sie systematisch den Krieg vorbereitet. Selbst das Hitler-Deutschland hat es ja fertig gekriegt, zu behaupten, es sei angegriffen worden.
Es wird zurückgeschossen sozusagen. Genau, das ist ja sozusagen die Verteidigung.
Und das ist immer die Schuldverlagerung. Immer der andere muss die Schuld haben. Sonst kriegt man die Menschen aus dem eigenen Land oder aus dem eigenen Militär nicht dazu, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und denen muss man die Lüge auftischen, dass sie, indem sie ihr Leben einsetzen, die Existenz ihrer Familie, ihres eigenen Landes mitverteidigen. So läuft das. So läuft das immer wieder und so wird das auch in Zukunft laufen. Deswegen sind auch die Fake News unserer Gegenwart gar nichts Neues. Das hatte früher nur einen anderen Namen, aber in Kriegszeiten wurde und wird immer gelogen. Das ist die Lehre aus der Geschichte.
Sie als Historiker forschen natürlich auch, wie es zu den Kriegen kam, was danach passiert. Haben Sie vielleicht Tipps für jemanden, der vielleicht nicht den Zugang zu Archivmaterial oder besondere Quellen, die Sie speziell nutzen als Historiker, sich zu informieren, wie Kriege entstanden sind, beziehungsweise welche Lügen einem da aufgetischt werden? Oder wissen Sie, was ich sagen will?
Also, das sind schon zwei verschiedene Fragen, denn also ein Krieg will vorbereitet sein. Wenn Sie sich nur anschauen, was ein modernes Rüstungsprojekt nicht nur kostet, sondern was es an Zeiten benötigt, um das zu entwickeln und zu produzieren und dann die Soldaten damit vertraut zu machen, das hat immer einen vieljährigen Vorlauf. Aber dieser vieljährige Vorlauf wird immer damit gerechtfertigt, dass man ja sozusagen kriegsbereit sein muss, um Kriege nicht führen zu müssen, weil die Kriegsbereitschaft die anderen abschreckt. Das ist ja auch die Logik des Abschreckungsfriedens während des Zeitalters des Kalten Krieges gewesen. Und das andere ist dann, wenn es sozusagen ernst wird, wenn der Krieg entfesselt werden soll, wenn er kurz vor der Tür steht, dann muss man besagte Verteidigungslügen präsentieren, dann muss man mit dem Finger auf den anderen Bösewicht zeigen, damit man ja selbst als unschuldiger Angegriffener dasteht. Das ist schon wichtig, wenn man die Geschichte daraufhin untersucht, kommt man schon zu der Erkenntnis, dass das ein Regelsystem ist, dass das immer wieder so gelaufen ist. Und deswegen ist es auch wichtig, von Geschichte eine ganze Menge zu wissen.
Also Sie sind auch Teil, also Historiker schreiben praktisch unsere Geschichtsbücher. Wann kann man sagen, das, was Historiker erforscht haben, das ist so gesetzt? Weil die neuere Geschichte ist ja schon ein bisschen schwieriger. 11. September, Jugoslawienkrieg, die aktuellen Kriege, Irakkriege, die alle eher in der früheren Neuzeit stattgefunden haben. Da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Wann ist das erforschte Gesetz und kommt in die Geschichtsbücher?
Anscheinend leichte Frage, schwierige Antwort. Ich beantworte Ihnen das so. Es ist im Juli 1914, als der Erste Weltkrieg begann, ist so viel gelogen worden wie noch nie zuvor. Und die Menschen in verschiedenen Ländern haben immer nur der Propaganda ihrer eigenen Regierung geglaubt. Und sie sind in einem solchen Ausmaße irregeführt worden, dass der Streit um die Entfesselung des Ersten Weltkrieges und um die langfristigen Kriegsursachen des Ersten Weltkrieges bis zum heutigen Tage anhält. Ich erinnere Sie daran, dass im Jahr 2014, also 100 Jahre nach Kriegsbeginn 1914, ein australischer Historiker namens Christopher Clark ein Buch vorgelegt hat mit dem Titel Die Schlafwandler, in dem er die These vertreten hat, alle sind in den Krieg hineingeschlittert, eine spezifische Schuld kann man eigentlich gar nicht zuordnen. Und da haben natürlich viele, denen man bislang die Schuld gegeben hatte, nämlich besonders Deutschland und Österreich, die haben natürlich aufgeatmet und haben fleißig die Bücher von Clark gekauft, weil sie sich entlastet gefühlt haben. Historisch ist das Thema bis zum heutigen Tage nicht ausgestanden, ist immer noch strittig. Ja. Es gibt also kein Verfallsdatum für Kriegslügen.
Ja, das stimmt allerdings. Sie sind Autor und auch publizieren Bücher, ist das richtig? Ist so, viele Bücher. Ihr aktuelles Buch, mit was beschäftigen Sie sich damit?
Das hat sehr eng mit dem Thema des heutigen Tages zu tun. Das heißt Ernstfall Frieden und im Untertitel Lehren aus der deutschen Geschichte seit 1914. Und geht genau den Fragen nach, was haben die Deutschen in welchen Etappen und in welcher Intensität aus der Erfahrung der beiden Weltkriege und des Holocaust gelernt und hat das dazu geführt, dass sie ihre Meinungen geändert haben, ihre Ansichten über Kriege geändert haben, ihre Mentalität geändert haben und wo stehen wir heute? Diesen Fragen gehe ich nach, das ist sozusagen auch die Quintessenz meines wissenschaftlichen Lebens, in dem ich mich jahrzehntelang mit Fragen aus der historischen Friedensforschung beschäftigt habe.
Gut, dann bedanke ich mich für das Interview. Erstmal, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Vortrag. Abschließend, wenn Sie mehrere Vorträge im Jahr geben und man sich für das Thema sehr interessiert, wo findet man Informationen, wo man sie finden kann, wenn man zum Beispiel diesen Termin heute verpasst hat?
Also eine eigene Website führe ich nicht, weil ich auch nicht möchte, dass zu viele Einladungen kommen. Denn das drohte mir, eine Zeitung über den Kopf zu wachsen. Bisher lief es immer noch so, dass die Mundpropaganda wirksam war und dass die Leute, die mal einen Vortrag dann gehört haben, sagen, oh, den müssen wir auch mal zu uns holen. Und so komme ich dann durchs ganze Land, die ganze Republik meine ich, und habe im Laufe der Jahrzehnte unendlich viele Vorträge gehalten, insbesondere eben bei den Gruppierungen, die am Thema Frieden interessiert sind. Und das sind Gott sei Dank viele in unserem Land.
Also gilt es bei Terminen zu Vorträgen von Dr. Wolfram Wette und in Sachen Frieden Augen und Ohren offen zu halten.
Wir kamen in Frieden für die gesamte Menschheit.